Ihr Lieben, was muss sein, damit ihr Weihnachten feiern könnt? Könnt ihr euch vorstellen, am Strand zu liegen bei 30 Grad? Okay, ich sehe keine begeisterten Gesichter. Ja, so einzelne. Mich würde es auch mal interessieren, wie es so ist. Am Heiligabend oder gerade am ersten Feiertag, Gottesdienst unter Palmen. Wie ist das so? Was brauche ich für Weihnachten? Was muss sein? Woraus besteht denn diese Weihnachtsfreude, die wir haben? Tannenduft, Familienzusammenkunft, Kirchgang, das Kind im Stall. Wir haben eben im Lied gehört, dass Gott sich zu uns aufgemacht hat. Gott, der selbst Mensch wird, begegnet uns ganz persönlich. Persönlich in unseren Lebensumständen, so wie es dir, so wie es euch, so wie es mir gerade geht. Ob fröhlich oder nicht. Das ist das Besondere an Weihnachten. Gott kommt. Wir sind bedürftig, wir brauchen Hilfe. Das Licht der Welt soll auch ein Licht für uns sein. Gott lässt seine Liebe zur Welt kommen. Das ist Weihnachten. Und wie hilfebedürftig wir sind, steht im Titusbrief. Titus war ein Mitstreiter von Paulus und nicht nur Grunas Kleiner, der auf Kreta die Gemeinden durch gesunde Lehre wieder aufbaute, nachdem sie eigentlich durch falsche und ungesunde Lehrer korrumpiert wurden. Im letzten Kapitel lesen wir davon, wie es in der Welt allgemein so zugeht oder zuging. Titus 3, Vers 3. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Ziemlich krasse Worte, aber wahre Worte. Hier lesen wir noch nichts von dieser Liebe und der Freude, die uns als Christen begleitet. Aber es wird deutlich, warum Jesus in diese Welt kommen musste. Warum Gott es einfach nicht weiterlaufen ließ und in diese Lebensumstände gekommen ist. Denn es war ihm ein Bedürfnis. Er hatte das Bedürfnis, Mensch zu werden. Er hatte das Bedürfnis, unserer Hilfsbedürftigkeit etwas entgegenzubringen. Ich lese den Predigttext von Titus 3, 4 bis 7, das ist der für heute vorgeschlagene Text. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Was fällt uns erstmal auf? Wir waren einst ohne Einsicht, ohne Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre. Leidenschaften und Begierden beherrschten uns. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Das ist die Situation, aus der wir Menschen kommen. Ich würde mal sagen, sicherlich, die wir christlich geprägt in Gemeinden aufgewachsen oder irgendwie christlich sozialisiert sind, hält sich das ein bisschen in Grenzen. Da ist das wahrscheinlich nicht ganz so krass. Trotzdem auch vorhanden. So ist der Mensch. Wir versuchen oft, das Gute im Menschen zu suchen, aber leider spricht die Bibel dort ganz deutlich von einer anderen Realität. Und ich möchte jetzt hier möchte die Stimmung jetzt nicht runterziehen oder so. Aber die Bibel ist hier sehr deutlich. Sicherlich gibt es Menschen, die auch Gutes tun, ohne dass sie Christen sind. Und andersherum gibt es auch manchen Christen, der sich verhält, als wäre er eigentlich ohne Christus unterwegs. Wir haben gerade davon gelesen, was uns betrifft. Und um ehrlich zu sein, ich möchte nicht so sein, wie Paulus hier die Menschen beschreibt. Ich möchte das nicht. Ich möchte gern anders sein. Vielleicht du ja auch, nehme ich an. Ich möchte nicht so sein, wie hier beschrieben ist. Mir ist es nicht egal. Ich möchte gern anders handeln. Unsere Haltung aber und unser Handeln sind hier nicht in der Lage, es gut zu machen. Wir als Menschen brauchen Hilfe. Wir kommen hier alleine nicht aus dieser Situation heraus. Und was steht jetzt dem entgegen? Gott, Jesus, das Kind in der Krippe. Sein ganzes Handeln steht unserem Wesen entgegen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Also unserer Ohnmacht steht die Macht Gottes gegenüber. Durch Gottes Güte und Liebe, ja, ist eigentlich eher sichtbar geworden. Seine Güte und Liebe sind in Jesus, dem Baby in der Krippe, sichtbar geworden. So zeigt sich diese Liebe Gottes, weil er uns begegnet, dass wir anfangen können zu lieben. Hat jemand mal ein Neugeborenes auf dem Arm? Wie ist die Reaktion? Gott legt seine vermeintlich harte Schale ab und wird so verletzlich, dass wir keine Angst mehr vor ihm zu haben brauchen. Er wird ein Baby. Er kommt als Baby auf diese Welt. Und so rettet uns Gott als Mensch. Mensch und Gott gleichzeitig. Gott hat uns gerettet. Und nicht, weil wir alles dafür getan haben, um es irgendwie wert zu sein, gerettet zu werden. Wir haben den Text aus Titus ja gehört, wie wir sind. Als hätten wir irgendeinen Anspruch auf Rettung. Nein, nur aus Erbarmen. Durch den Heiligen Geist, der uns von innen her erneuert wurden, wir reingewaschen. Die Taufe ist die Bestätigung davon. Wir sind neue Menschen durch den Heiligen Geist. Den Schmutz der Sünde hat er abgewaschen. Die Kraft des Heiligen Geistes erneuert uns. Und zwar, weil Gott den Heiligen Geist durch Jesus Christus ausgegossen hat in reichem Maß. Und Gottes Gnade erklärt uns für gerecht. Wir haben Hoffnung, die von Gott kommt und sind Erben des ewigen Lebens. Das heißt, es geht über unser irdisches Denken hinaus. Dieses Gedicht im Titusbrief von Paulus macht so viel deutlich. Es ist ein Weihnachtspredigttext. Und so ähnlich wie der Christus-Hymnus im Philipperbrief macht er deutlich, wozu Gott in diese Welt kommt. Was macht also unsere Weihnachtsfreude aus? Wir bleiben nicht nur im Stall bei Jesus an der Futterkrippe. Unsere Weihnachtsfreude besteht aus dem kompletten Leben Jesus. Vom Beginn seiner Geburt, schon vor seiner Geburt, durch die Ankündigung der Engel, bis hin zum Tod am Kreuz, ja zur Auferstehung und Himmelfahrt. Unsere Weihnachtsfreude wird dadurch erkennbar, dass wir Gott dafür danken und ihm dafür die Ehre geben und Lobpreis, was er an uns tut. Ich könnte über jeden einzelnen Aspekt der Zuwendung Gottes predigen, aber da würden wir heute hier noch länger sitzen und ich weiß nicht, ob ihr pünktlich um 12 Uhr die Klöße ins Wasser schmeißt und die Gans esst oder was auch immer. Über Rezepte können wir uns später auch austauschen. Aber lass mich dir eins sagen. Freude über Weihnachten kommt nur zustande, wenn wir das Kind im Stall, Jesus aus Nazareth, die Ehre geben. In einem Sketch eines amerikanischen Comedians aus dem letzten Jahr wurde deutlich, was aus der Weihnacht geworden ist. Und ich hätte euch den Clip gerne mitgebracht, aber der ist in Englisch und den gibt es eigentlich gar nicht offiziell. Komplett nur abgefilmt von einem Bildschirm. Ich habe ihn letztes Jahr gesehen und dachte mir, oh, das ist ziemlich cool. Ich musste viel lachen und er macht so viel deutlich, was nämlich aus Weihnacht geworden ist. Die Szene, der Engel tritt an die Krippe mit Maria und Josef und den drei Weisen und sagt, ja, wie wir Weihnachten feiern und was mal aus diesem Fest so wird. Und da sind Maria und Josef natürlich dann perplex, als sie vom Weihnachtsbaum hören, der mit glänzenden Kugeln, aber auch eben mit dem, was die Kinder in der Schule basteln, geschmückt wird, was für Weihnachtslieder gesungen werden und die so wenig mit Jesus zu tun haben, sondern viel mit Schnee oder mit Aktivitäten, die man so im Schnee macht, Schlittenfahren. Kennen Maria und Josef nicht. Und obwohl es hier kaum Bezug mehr auf Christus gibt, steckt aber in dieser Botschaft dieses Sketches so viel Christus. Und ja, es gibt immer etwas zu bemängeln, wenn wir in die Weihnachtszeit kommen. Wir bemängeln, dass das Weihnachtsgebäck schon Ende August verkauft wird. Ich feiere das. Und es wird auch nicht eher jedes Jahr, also ich beobachte das schon viele Jahre. Es ist immer die letzte Augustwoche. Wir bemängeln die Kommerzialisierung und vielleicht auch eine gewisse Amerikanisierung von Weihnachten, merken aber auch, dass was auch viel mit dem mit Skandinavien und ihren Festen zu tun haben. Wir bemängeln die viel zu vielen Schwibbögen in den Fenstern. Habe ich mir gedacht, nee, bemängeln wir nicht, ne? Denn es wird Licht mit Jesus. Aber in allem, wo wir etwas bemängeln, was uns an Weihnachten stören könnte, da können wir doch Jesus mit hineinnehmen und sagen, nein, wir lassen uns das doch nicht mies machen, sondern wir nehmen Christus gerade da hinein. In unsere Situation, denn genau das ist es, was Jesus und Gott selbst gemacht hat. Haben wir gehört, Gott macht sich auf zu uns. Genau hier und jetzt in unsere Situation ist er hineingekommen. Auch wenn ich die Kultur teilweise sehr mag, so mit Weihnachtsfilmen und teilweise auch der Amerikanisierung. Ich liebe teilweise amerikanische Weihnachtsfilme. Ilona kann das nur bestätigen und würde gerne nicht mitgucken. Und ich entdecke in einigen dieser Filme tatsächlich frohe Botschaft. Wusstet ihr, dass in Kevin allein zu Hause die Weihnachtsgeschichte und Jesus am Kreuz verkündigt wird? Müsst ihr mal genau hingucken. Rettung der Menschen bringt wirkliche Herzensfreude. Unsere Rettung, was in der Futterkrippe begann, was am Kreuz seinen Höhepunkt hat, in der Auferstehung wahrhaft bestätigt wird, das ist Freude pur. Jesus kommt hier in unsere Situation. C.S. Lewis schrieb, es gibt eine Phase im Leben eines Kindes, in der es den religiösen und den rein festlichen Charakter von Weihnachten oder Ostern nicht trennen kann. Mir wurde von einem sehr kleinen, sehr frommen Jungen erzählt, der am Ostermorgen ein selbstgeschriebenes Gedicht vor sich hinmurmelte, das mit Schokoladeneiern und der auferstandenen Jesus begann. Für sein Alter erscheint mir dies sowohl eine bewundernswerte Poesie als auch eine bewundernswerte Frömmigkeit. Doch natürlich wird bald die Zeit kommen, in der ein solches Kind diese Einheit nicht mehr mühelos und spontan genießen kann. Es wird den spirituellen vom rituellen und festlichen Aspekt von Ostern unterscheiden können. Schokoladeneier werden ihm nicht mehr sakramental erscheinen. Und sobald es diese Unterscheidung getroffen hat, muss es das eine oder das andere in den Vordergrund stellen. Stellt es das Spirituelle an erste Stelle, kann es in den Schokoladeneiern noch etwas von Ostern schmecken. Stellt es die Eier an erste Stelle, werden sie bald nichts anderes sein als jede andere Süßigkeit. Sie werden ein Eigenleben entwickelt haben und daher bald an Reiz verlieren. Weihnachten bleibt Weihnachten. Jesus kommt auf die Welt. Gott kommt in unsere Situation. Und in einer Predigthilfe von 1994 schrieb der baptistische Prediger James William Cox, als Papst Julius I. im Jahr 353 nach Christus den 25. Dezember als Geburtstag Jesu Christi zum Fest erklärte, hätte wohl niemand ahnen können, was daraus heute werden würde. Und in der Tat, dieses Datum ist ja besetzt gewesen durch heidnische Kultur. Und auch das ist ja Weihnachten. Gott kommt zu uns. Wir bringen Jesus hinein. Wir deuten neu. Jesus deutet neu. Als Professor Charles Follen 1832 den ersten Weihnachtsbaum in Amerika entzündete, hätte wohl auch niemand ahnen können, wie aufwendig die Dekorationen einmal sein würden, schreibt Cox weiter. Es ist lange her, seit 1832, noch länger seit 353 und noch länger seit jener dunklen Nacht, die vom besonderen Stern erhellt wurde und in der Jesus, der König, geboren wurde. Doch nun, da der 25. Dezember wieder naht, bietet er uns erneut die Gelegenheit, innezuhalten und inmitten all der Aufregung, des prunkvollen Schmucks und der teuren Kommerzialisierung, die Weihnachten heute umgeben, über das Weihnachtsfest und den Menschen, dessen Geburt wir feiern, nachzudenken. Ja, es geht darum, dass wir Jesus feiern. Und es geht nicht darum, dass wir selbst die Weihnacht verantworten oder herbeiführen. Ebenso wenig können wir Frieden und Erlösung für uns Menschen herbeiführen. Paulus schrieb im Titusbrief, dass Gottes barmherzige Zuwendung zu uns Menschen war, die alles Trennende und Schlechte in uns überwunden hat, weil die Liebe Gottes zu uns kam. Gott macht sich auf zu uns, vom Stall zum Kreuz, und es geht um ihn, um Jesus. Das Kind in der Krippe, der erwachsene Mann, der dann für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Es geht um den Christus, um Gott, der zu uns ins Hier und Jetzt kommt. Darin liegt unsere Weihnachtsfreude. Darin liegt die Hoffnung. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Freut euch. Amen.